Herzlich willkommen zum Kreativgelaber-Podcast, dem Podcast für Videografen, One-Man-Bands und Brancheninteressierte. Mein Name ist Max.
Und mein Name ist Moritz. Es freut uns, dass du heute dabei bist.
Da sind wir wieder. Moin Moritz.
Hi Max.
Na, wie war deine Woche?
Oh, ganz entspannt eigentlich. Ich habe gar nicht so viel gemacht die Woche. Ich habe es mal entspannt angegangen und ich gestern noch ein Konzert. Und genau, heute bin ich wieder am Weiterarbeiten.
Schön, bist wieder.
Wie lief's bei dir?
Back in Business. Ja, ganz entspannt. Ein, zwei Drehs gehabt die Woche. Kleine Projekte. Bisschen mit dem neuen Objektiv rumgespielt.
Geil.
Ja, und dann auch die Woche das Release vom neuen DJI Ronin RS4 angeguckt. Hast du gesehen, Moritz?
Ja, natürlich habe ich das gesehen.
Sehr interessantes Feedback, was es dazu gibt, ne? Ich habe es auch gerade offen hier. Wenn du mal so durch die Kommentare guckst, 248 Likes. Wow, ein RS3, that is called RS4.
Ja, also das Ding ist halt irgendwie vom Grundding her, sind halt nicht so viele neue krasse Features dazugekommen. Ne? Also es viele kleine Ecken, ne? Mehr Power an den Motoren, okay. Die Arme sind jetzt mit Teflon beschichtet, dass die halt nicht mehr so kleben, wenn man die verstellen möchte und Gewicht drauf hat, damit das einfacher ist. Und halt so kleine Sachen halt irgendwie. Das einzig wirklich Große, finde ich, ist dann, dass man so richtig einfach jetzt quasi diese Baseplate umstecken kann und dann Vertical shooten kann. Das ist ganz cool. Aber ich muss ehrlich zugeben, ein bisschen enttäuscht bin ich. Also ich habe mehr erwartet, weil ich fand, der Übergang vom RS2 auf den RS3 war deutlich krasser.
Ja, da bist du auch anhand der Rezensionen und der Videos, die jetzt dann im Laufe der Woche rauskamen, auch nicht der Einzige. Also es sind viele, die da ein bisschen enttäuscht waren und sich mehr erhofft hatten.
Echt?
Lass uns mal kurz vielleicht drüber sprechen, was wir daran mögen.
Ja.
Also das Erste ist, was mir sehr gut gefällt, ist, dass sie Danny Gewürz in dem Video hatten. Kennst du den? Der da den Gimbal gehalten hatte?
Wie heißt der?
Danny Gewürz, der macht so YouTube Behind-the-Scenes-Stuff und macht so Kurzfilme und sowas. Also ist ein super talentierter Typ und den haben sie fürs Video gebucht.
Aber der Name sagt mir gerade nichts.
Okay, ja, kannst du dir mal angucken oder ich kann dir nachher mal was schicken.
Muss ich
das
mal
ist
machen,
auf jeden Fall auch für alle Zuhörer ein sehr cooler Dude, der das ziemlich cool erklärt, was er so macht, wie er seine Projekte macht. Ja, ich finde den LiDAR-Sensor, dass der mit AI arbeitet, das fand ich auch ziemlich interessant.
Ja, der soll deutlich besser geworden sein. Allgemein können wir gleich nochmal zukommen. Mhm. Das, finde ich, ist nämlich der spannende Part von dem Release. Und zwar das Focus Pro Ökosystem, was DJI jetzt vorgestellt hat. Also, ich finde, der RS4 und RS4 Pro sind gar nicht so der Zentralpunkt so von der ganzen Sache. Das wirklich Geile passiert dann auf der Seite.
Ja, da lass uns da gleich nochmal zukommen. Lass uns noch ganz kurz abschließen mit dem Gimbal.
Ja.
Ja, Hochformat ist ein cooles Add-on, ist aber auch nicht unmöglich mit dem RS3. Ist halt cool, das jetzt native drin zu haben. Gefiel dir noch irgendwas, also wo du sagst, so, okay, das ist cool?
Also das mit den Teflon-Beschichtungen finde ich sehr geil. Das ist ein kleines Quality-of-Life-Improvement, würde ich sagen. Ne? Also es ist halt dadurch deutlich einfacher, damit dann halt schnell das umzustellen und so. Ne? Weiß jetzt nicht, ob es dann das extra Geld wert ist für mich. Also ich fand es auch immer okay, da einfach die Hand runterzupacken und die Kamera hochzuheben, um das zu verstellen, diese eine Achse, die halt immer stört. Ne, weiß ich nicht, ob das jetzt so ein großes Ding ist. 20% mehr Motorstärke ist natürlich geil. Frage ist, ob man das braucht, weil ich weiß, dass der RS2 selber, also der RS2 hatte schon krass starke Motoren. Der RS3 Pro hatte noch mehr krass starke Motoren und jetzt der RS4 Pro hat nochmal 20% draufgelegt. Die eigentliche Nennleistung, also das Tragegewicht bleibt weiterhin bei 4,5 Kilogramm, aber er hat halt deutlich mehr Power, also wird er wahrscheinlich auch noch mehr tragen können als das. Natürlich praktisch dann immer noch so ein bisschen, ne, dann muss man den ja auch nicht perfekt balancieren und so, wenn er so viel Power hat. Aber ja.
Ja, und 4,5 Kilo ist halt auch echt ordentlich so. Also wie oft kommt es vor, dass du mehr als 4,5 Kilo auf dein Gimbal lädst? Das ist schon echt, echt viel Gewicht. Und ich glaube, ich hatte auch gelesen, dass der ein bisschen breiter ist, was prinzipiell, glaube ich, sogar ein bisschen besser ist, als dass die jetzt mehr Payload draufhauen. Weil die Kameras ja vom Gehäuse und dann mit dem Objektiv ja generell ein bisschen mehr Platz einnehmen können, schneller als dass sie Gewicht einnehmen.
Ich glaube, der Arm ist auch länger. Der eine Dingsarm, der eine Achsenarm, damit man da noch mehr drauf kriegt quasi.
Ja. Also nochmal so als Zusammenfassung von meiner Seite aus, ich würde sagen, ja, der hat ein paar ganz coole neue Features bekommen. Ist jetzt aber nicht signifikant der Unterschied zum Vorgängermodell, sodass ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen würde, man sollte upgraden. Oder wie siehst du das?
Also für mich hängt das jetzt ab von dem Punkt, den ich gerade schon angeteasert habe, so ein bisschen. Weil, also das Schöne auf jeden Fall, was man schon mal sagen kann, ist, dass er nicht teurer geworden ist. Der kostet genauso viel wie der S3 Pro, als er rausgekommen ist. Der S3, also das ist auf jeden Fall schon mal ein geiler Anfang. Die Frage ist, ist der neue LiDAR-Sensor so viel besser als der alte? Von dem, was ich gehört habe, ist er auf jeden Fall besser und deutlich smoother. Also die ganzen Bugs wurden deutlich rausgefixt und er funktioniert noch deutlich zuverlässiger. Aber er scheint nicht um Welten besser zu sein. Aber an der Stelle kann man auch mal sagen, dass er, glaube ich, nur 100 Euro mehr kostet. Also das ist auch noch halbwegs human. Genau, und wo wir schon dabei sind, würde ich jetzt gerne zu Focus Pro kommen. Weil das ist ja nämlich das, was die Gimbals für mich interessanter gemacht hat. Essentiell. Weil DJI ja jetzt dieses ganze Ökosystem vorgestellt hat. Also es gibt neue Fokusmotoren, die sind stärker und die kann man auch in Reihe zusammenhängen. Einen für Fokus, einen für Zoom zum Beispiel oder einen für Blende. Und dann gibt es quasi dieses Ökosystem darum. Das heißt, DJI hat jetzt einen Handcontroller rausgebracht. Der sieht aus wie so ein, weiß nicht, kennst du die von Arri, diese High Fives oder sowas? Genau. Mhm. Wie, der sieht genauso aus, fast wie der. Und dann noch so ein Hand-Unit, die man an Rig dran bauen kann oder sowas für den Operator selber. Und das richtig Geile daran, wenn du die Sachen an einem Rig hast, ist, du kannst quasi bei beiden, bei der Hand-Unit und bei dem Ferncontroller, dreht sich das Fokusrad aktiv mit, wenn du LiDAR benutzt. Und das heißt, wenn das LiDAR mal verkackt oder so, kannst du einfach das Rad festhalten und dann bleibt das LiDAR quasi da. Also du siehst quasi immer das Feedback so. Das finde ich sehr, sehr geil. Und ich finde, das lässt sich ganz cool übertragen, weil dieses Ökosystem dann halt einmal für Solo-Operatoren halt ziemlich gut funktioniert und gleichzeitig dann halt auch für eine ganze Production halt interessant sein kann, weil das sich ja auch noch mit dem DJI Transmission System verlinken lässt und so. Und dann hast du quasi dieses gesamte Wireless-Ökosystem, Video, Fokus und so weiter, alles based auf diesem System. Und DJI weiß, was sie tun, wenn es um Wireless geht. Ne? Also mit ihren Drohnen, das ist ja echt krass, was die da hinbekommen an Delay. Deswegen ist das auf jeden Fall eine geile Sache. Finde ich gut, aber ein bisschen teuer. Ja, ist eine coole Sache. Die nächsten Monate werden zeigen, ob so viel krasser ist als die alte Variante. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Ne, vielleicht growt der auch auf uns noch und wir kennen dann irgendwann das Potenzial. Gerade eben bin ich immer noch sehr, sehr freundlich gegenüber dem ehemaligen Modell.
Ja. Ja, Moritz, was steht sonst so 2024 an? Wir hatten uns ja beide ein bisschen was rausgesucht. Thema Software. Ich glaube, dass sich dieses Jahr sehr stark nochmal Richtung AI alles entwickeln wird.
Ja.
Es wird spekuliert, dass DaVinci Resolve 19 dann rauskommt. Und was sich sehr viele erhoffen oder was halt sehr stark in der Gerüchteküche umhergeht, ist automatisches Color Grading.
Also KI-Color Grading quasi, meinst du?
Mhm.
Ja, das ist ein guter Guess, actually. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sowas in die Richtung kommen wird. Weil das macht Sinn. Ich meine, du hast da jetzt schon bei DaVinci AI-Tools drin, die, und korrigiert mich da bitte, wenn ich da falsch liege, ne? Aber ich meine, dass zum Beispiel bei DaVinci dieses Tool, mit dem du da quasi zum Beispiel den Vordergrund vom Hintergrund ultra easy separieren kann, das funktioniert wirklich Bombe. Ich glaube, das ist auch AI-basiert. Ich hoffe es auf jeden Fall. Das könnte ich mir gut vorstellen bei DaVinci. Ich mir auch gut vorstellen könnte, wäre bei Premiere, dass die anfangen, generative AI mit reinzubauen. Ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen zu früh sogar. Ich hoffe auf jeden Fall, dass an erster Stelle, dass Dope Podcast, dieses
dieser
Audio-Verbesserer, genau, dass der ist ja schon in der Beta von Premiere drin, dass der jetzt endlich mal stable wird und dann auch in die normale Version reinkommt.
Der ist schon drin, ne? Weil ich habe nie die Beta und ich habe den jetzt hier auch in meinem Audio-Panel bei Premiere. Der ist jetzt aber kürzlich jetzt, ja.
Okay, habe ich das Update wohl noch nicht gemacht, hast du mich erwischt.
Ja, ich bin da auch sehr, also jetzt nochmal kurz zurück zum Color Grading, zu dem automatischen. Das erinnert mich sehr stark daran, als Adobe dann vor ein paar Monaten diesen Audio Enhancer veröffentlicht hat. Da hatte ich das mal einem Editor-Kollegen geschickt und sag, hier, schau dir das mal an. Und der sagt so, ja, mein Audio-Guy, der ist jetzt arbeitslos dann. Also der kriegt keine Arbeit mehr von mir. Also das klingt jetzt hart, aber man muss schon sagen, so für viele simple Projekte tut dieser Audio Enhancer schon echt guten Job. Man muss, finde ich, nochmal drüber hören ab und zu, aber der wurde schon deutlich besser. Ja. Und ja, ähnliches kann jetzt halt auch mit Color Grading passieren. Ich bezweifle, dass vorerst die ganzen Color Grader arbeitslos werden, aber für simple Projekte etc. am Anfang wird das vermutlich, wenn es rauskommt, schon genutzt werden. Also ist schon.
Ja, auf jeden Fall.
Wie du sagst, das macht Sinn. Eine andere Sache bei DaVinci, die sich viele wünschen würden, hatte ich gesehen, ist ein besserer Keyframe-Editor. Ja. Ich bin jetzt nicht so in DaVinci drin. Ist der so schlecht?
Kommt drauf an, welche. Es gibt viele verschiedene Wege bei DaVinci quasi Keyframes zu editen. Ich denke mal, es geht davon aus, das Ganze jetzt gerade im Edit-Tab auf der Timeline zu machen.
Ja, genau.
Das finde ich auch shitty. Das ist echt ein bisschen schwer übersichtlich. Also wenn man reinkommt, so, dann ist es okay. Dann ist es halt so ein bisschen wie bei Premiere, wenn du halt da die Keyframes in den Clips editest, weißt du, wenn du die so expandest und dann halt da drin die Keyframes machst. Aber ich finde es bei Premiere deutlich besser gelöst. Also ich finde das auf jeden Fall eine Schwäche bei DaVinci. Deswegen, ja, das wäre ein guter Punkt. Definitiv.
Ja, dann schauen wir mal, was wird.
Was wird?
Premiere. Ich glaube, Premiere ist generell jetzt stark in Audio geworden. Also sie haben Fokus sehr auf Audio gelegt in letzter Zeit, auch gerade dieses Jahr, weil der Audio-Enhancer, wie gerade schon angeteasert, ist jetzt mit drin. Ja. Es gibt jetzt AI-Category-Tagging. Also das heißt, du sagst hier, tag mal die ganzen Audio-Clips und dann hast du Dialoge, Musik, Soundeffekte, alles automatisch getaggt. Krass. Ist jetzt auch mit drin. Ich habe hier was, ich kann gerade meine eigene Schrift nicht lesen. Achso, Frame Size für Proxies sind jetzt auch auswählbar. Das ist ganz cool. Da kannst du dann sagen, du willst jetzt ein Drittel, ein Viertel von der Qualität für die Proxies auswählen. Ist dann nicht mehr automatisch für dich ausgewählt.
Ah, sehr schön, sehr schön. Das ist gut. Also, was ich bei Adobe liebe, ne, die kriegen es hin, wirklich durchtüftelte Features reinzubauen. Aber sie schaffen es seit 20 Jahren nicht, ein stabiles Produkt zu erschaffen, was nicht abstürzt.
ja, also es ist immer noch sehr anfällig, ja. Manchmal kannst du, also man kann schon schnell überlasten oder ja. Aber was auch schlimm ist, das sollten sie endlich mal hinkriegen, dass du es einen Clip, auf dem du Speed geändert hast, also die Geschwindigkeit, und wenn du dann einen Warp Stabilizer draufhauen willst, dass er dann meckert, dass es nicht geht.
Es ist so nervig.
Und das ist jetzt schon jahrelang. Ich glaube, du musst es nesten vorher und so ein Zeugs. Also,
Ich würde jetzt ganz kurz mal einen Übergang schaffen, weil wir jetzt schon bei DaVinci waren und damit halt bei Blackmagic Design. Wir kommen jetzt zu den Gerüchten für die NAB, also für die große Kameramesse dieses Jahr. Mhm. Jetzt kommt einmal die größte Überschrift für Leute, die Blackmagic gerade so ein bisschen verfolgen und da investiert sind. Nämlich wird es eine Cube-Cam geben von Blackmagic, die der Nachfolger der Blackmagic Pocket Cinema Camera wird. Und ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage, weil ich der Meinung bin, dass der Formfaktor der Blackmagic Pocket Cinema Kamera mittlerweile ein bisschen veraltet ist. Und die Leute, die damit vorübergehend arbeiten, sind halt Leute, die sich da einen Rig drum bauen, die das Ding, weil das Ding halt basically mit Rig benutzen muss. Es ist ja keine Autokamera, so, die hat ja keinen Autofokus und so weiter und so weiter. Das kann man nicht so benutzen wie eine Sony oder sowas. Deswegen ist es eigentlich ein bisschen sinnfrei, dass die diesen Handheld Body hat und nicht einfach eine Cube Body, den man sehr gut riggen kann. Deswegen hoffe ich persönlich, dass Blackmagic eine Cube Cam rausbringen wird. die dann die Blackmagic Pocket Cinema Camera ersetzt und die halt nicht so fett ist wie die Ursa. Ich glaube jedoch nicht, dass es passieren wird dieses Jahr, weil Blackmagic, glaube ich, ganz viel auf Geldsparen achten muss, weil, wie gesagt, die können nicht so günstige Produkte rausbringen, wenn die jedes Mal einen neuen Body designen. Deswegen bleiben die auch die ganze Zeit gleich. Mhm. Deswegen glaube ich eher, was dieses Jahr passieren wird, was wir sehen werden bei der Messe, ist, dass Blackmagic wahrscheinlich eine neue Ursa ankündigen wird, vielleicht sogar zwei. Einmal eine Ursa, die den Vollframe-Sensor hat, also den Vollformat-Sensor aus der Blackmagic Pocket 6K Fullframe. Und dann vielleicht noch eine weitere Ursa, das ist jetzt richtig weit Spekulation, aber eine 24K Ursa. Eine 24K Ursa. Also es gibt ja schon die 12K. Und ich könnte mir vorstellen, dass Blackmagic zwei von den 12K-Sensoren nimmt und die zusammenpackt, um dann quasi eine Kamera zu schaffen, die erste Kamera zu schaffen, die hohe genug Auflösung hat, um Full-Size-Content für die Vision Pro zu erstellen. Genau. Sonst gibt es bei Blackmagic noch ein paar Punkte, die sich, denke ich, weiterentwickeln werden. Die Handy-App zum Beispiel, die Blackmagic-App fürs iPhone, die ist ja sehr, sehr erfolgreich in letzter Zeit. Und da sieht man auch richtig, dass richtige Produktionen teilweise dann aufs iPhone 15 Pro umsteigen mit dieser App, weil die halt echt viele Optionen bietet, dann das iPhone professionell zu benutzen. Hat Vor- und Nachteile, kann man drüber streiten. Ja. Ist auf jeden Fall eine geile App, kann ich empfehlen.
Weißt du, kannst du dich erinnern an die Apple Keynote, die komplett auf dem iPhone gefilmt war? Ob die da diese App dafür benutzt hatten?
Die benutzen immer die App, ja. Also die haben da eine Kooperation, glaube ich. Also die App ermöglicht so viel beim iPhone, ne? Also da kannst du ja, glaube ich, irgendwie so viele Einstellungen noch machen und so. Also deswegen, diese App hat halt wirklich richtig so ein bisschen den Markt erobert, wenn es darum geht, um mit dem Handy zu arbeiten. Weil du dann halt auch wireless arbeiten kannst. Du kannst den Fokus des iPhones wireless steuern mit Tilter-Nano-Rädern und so. Das ist richtig cool auf jeden Fall. Genau, eine Sache gibt's noch bei Blackmagic, dann bin ich auch gleich schon wieder fertig. Die Micro Studio G2 ist rausgekommen vor ein paar Monaten, glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange. Ich glaube, es war dieses Jahr auf jeden Fall. Ist nochmal eine interessante Kamera, weil die quasi, ich weiß nicht, kennst du die Micro Studio, Maxi?
Ja.
Haben jetzt quasi in diese Kamera den Sensor von der ersten Blackmagic Pocket Cinema 4K reingepackt. Und dadurch quasi so eine Mikrovariante davon geschaffen, mit der man auf FPV-Drohnen arbeiten kann, die man als Action-Cam benutzen kann. Ist ein mega cooles Konzept. Ist sehr Nische, aber ist auf jeden Fall cool, weil der Sensor ist halt ein proven Sensor, der halt wirklich gute Qualität liefert. Genau, also das sind meine Guesses für Blackmagic.
Wann ist die NAB?
Die NAB?
Die müsste auch bald sein, oder?
Die ist am vom 13. bis 17. April. Also ist ja jetzt ein paar Tagen los.
Jetzt, also nach der Aufnahme, wir haben heute den 11. für unsere Zuschauer, den Donnerstag vor Release dieser Folge, also jetzt am Wochenende. Ja, wahrscheinlich können wir dann nächste Woche dann schon.
Wenn die Folge rauskommt, werdet ihr schon wissen, welche unserer Predictions richtig lagen.
Genau. Und wir können dann noch ein Fazit nächste Woche vielleicht noch mit einbauen in die nächste Folge. Lass mal so ein bisschen zusammenfassen. Cool, interessant. Interessant, ja, also ich glaube, dass wir auch da wieder sehr interessante Produktvorstellungen sehen werden von seitens Blackmagic.
Also nochmal alle Daumen drücken zusammen, dass die eine Cube-Cam rausbringen, ne? Weil das wäre schon schön. Naja, auf jeden Fall. Max, erzähl uns noch mal ein bisschen was über Sony.
So, ja, Sony. Ich fand da zwei oder beziehungsweise nur eine Sache ziemlich interessant jetzt für den Videobereich. Und zwar gab es von der A7S Mark III seit Oktober 2020 kein Update mehr. Und da brodelt die Gerüchteküche, wenn du auf Reddit guckst oder verschiedenen Foren. Da reden viele schon davon, ach, kommt jetzt die vierte Variante raus und hat die vielleicht sogar 40 Megapixel. Halte ich für eher ungewöhnlich. Dann eher vielleicht die Vermutung, die andere haben, ist, dass die FX3 Mark II rauskommt, dass sie quasi fusioniert oder die A7S Mark III ablöst. Dann auch noch ein Global Shutter bekommen sollte. Ist interessant, wäre sehr interessant.
Das wäre eine krasse Kamera. Das wäre eine richtig krasse Kamera.
Genau. Verliert, also dann natürlich die Foto-Option von der A7S.
Ja.
Verliert den Viewfinder. Wäre dann halt ein kompletter Swap zu Cinema.
Ne, also. Aber das wäre eigentlich gar nicht so komisch, weil ich meine, die FX3, die fokussiert sich sowieso schon auf.
Ja.
Film komplett und die A7S war eigentlich auch schon immer fokussiert darauf, weil ich bin ehrlich, mit 12 Megapixeln, das ist keine Fotokamera. So, ja. Wer will mit 12 Megapixeln Fotos machen? Das macht nicht wirklich Sinn. Deswegen,
also, ich glaube,
da hast du auf jeden Fall einen guten Punkt. Also ich könnte mir das echt gut vorstellen, weil das wäre wirklich eine krasse Kamera, wenn die rauskommen würde.
Ja, und noch krasser wäre sie, wenn Sony auf die Wünsche der Beitragsersteller in den Foren hört und sogar noch ND-Filter mit einbaut. Oh. Ist ein Gerücht, ist ein Wunschfehler. Ich denke, wir können gespannt sein, was Sony da eventuell dieses Jahr auf den Markt bringen wird. Weil, wie gesagt, die A7S Mark III ist eine saugeile Kamera, wurde seit 4 Jahren fast nicht mehr geupdatet. Gehen sie komplett in Richtung Cinema Line dann und stellen die ein? Wir werden sehen.
Ja.
Gibt's was Neues bei Canon?
Ja, genau, also wie ja viele von uns wissen, hat Nikon Red gekauft dieses Jahr. War auf jeden Fall eine krasse Überraschung, fand ich. Hätte ich nicht erwartet. Und ich glaube dementsprechend, dass Canon merkt, dass sie ein bisschen nachziehen müssen langsam im Videobereich. Weil, ich meine, Canon hat coole Sachen gemacht schon, ne? Sei das jetzt R6, ne, all sowas mit wirklich coolen Funktionen und so, aber Canon vernachlässigt auf jeden Fall die Cinema-Reihe sehr dolle. Was ich gehört habe, ist, dass keine C200 mehr rauskommen soll, die soll eingestellt werden. Finde ich traurig, weil ich gerade die auch ganz cool fand von den Werten her. Ne? Also da könnte man ja sagen, dass irgendwie die C70 das auch so ein bisschen weiterführt, ne? Aber es ist halt eine andere Art von Kamera auch. Weil C200 war da immer noch ganz cooles Mittelteil. Auf jeden Fall ist mir da nicht ganz klar, was die machen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass Canon jetzt erstmal nichts Neues rausbringt in Bezug auf die Cinema-Cams allgemein oder dass da vielleicht irgendwelche leichten Änderungen gemacht werden. Aber dass der Fokus darauf liegen wird, dass Canon wahrscheinlich ihre Mirrorless-Kameras deutlich überarbeiten möchte, um die noch stärker auf den Markt zu bringen und attraktiver zu machen. Ich weiß nicht genau, wie das aussehen soll. Ich könnte mir vorstellen, dass um die R1 rum viel passieren wird. Vielleicht. Aber an sich bin ich da auch noch ein bisschen unklar gerade und kann keine wirkliche, richtige, ausgeführte Meinung fassen, was Canon da jetzt abzieht. Aber ich glaube, da halt viel Druck auf ihnen ist, wird auf jeden Fall irgendwas kommen. Und wenn es nicht dieses Jahr ist, dann muss auf jeden Fall nächstes Jahr was kommen, sonst hängen die echt dolle hinterher. Ne? Weil die anderen werden immer stärker, ne? Also sie verlieren immer mehr Market Share.
Hm. Kaufst du dir eine neue Kamera dieses Jahr, Moritz?
Das weiß ich nicht. Also vielleicht. Aber ich bin ehrlich, ich für das, was ich mache, bin ich gerade noch sehr zufrieden mit dem Gear, den ich habe. Und die Kamera, die ich mir holen würde, die müsste schon viel erfüllen, weil die halt gewisse Aspekte haben müsste, die schon so ein bisschen schwierig zu finden sind teilweise. Ja. Also das hängt komplett von den Releases ab. Wenn jetzt nichts Krasses rauskommt, dann kaufe ich mir keine neue Kamera dieses Jahr. Weil das, was gerade auf dem Markt ist, das überzeugt mich aber noch nicht so. Wie sieht's bei dir aus? Hast du vor, dir was Neues zu holen?
Ja, bei mir muss eine neue Kamera her. Und also als B-Cam wollte ich mir auf jeden Fall, oder als zweite Kamera, mit der ich dann filme, wollte ich mir auf jeden Fall eine A7S Mark III noch kaufen. Werde jetzt aber mich zurückhalten und verfolgen, was Sony da dieses Jahr macht. Weil wenn die die FX3 Mark II wirklich kommt und überzeugt, dann würde ich mir das auch nochmal überlegen. Aber so haben wir zumindest so die bedeutendsten Marken so im Videografiebereich, im One-Man-Band-Bereich ein bisschen besprochen. Es wird ein spannendes Jahr. Vielleicht können wir Ende des Jahres dann nochmal ein Fazit ziehen. Und ja, ich denke, dann schauen wir uns jetzt einfach am Wochenende mal die NRW an, wa?
Ja, genau. Und eine weitere Marke, die vielleicht nochmal spannend ist, ist Tilta. Ich hoffe, dass Tilta noch was richtig Krasses rausbringt. Vielleicht jetzt auch in Bezug auf den RS4 und so, weil man weiß ja, dass DJI und Tilta eigentlich immer relativ eng sich abstimmen. Na, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da nochmal ein paar coole Sachen kommen. Von Tilta ist ja auch vor ein paar Wochen, meine ich, ein neues Produkt rausgekommen. Für das Hydra-System ist so ein Motorslider rausgekommen. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. So ein Slider, den man auf Autos draufpacken kann. Auch ganz cooles Produkt. Natürlich sehr Nische, aber genau, da könnte vielleicht auch noch was Cooles kommen. Genau. Cool.
Alright.
Das war dann eigentlich auch schon alles, ne?
Das war dann auch schon alles.
Gut, dann genießt die NRW, ne? Hoffentlich sind unsere Predictions teilweise richtig und wir hören uns wieder nächste Woche.
Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.